Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen zu einer Fazitausgabe, in der wir auch über Aftershow-Partys und Rock-Groupies sprechen werden. Die Band Rammstein hat nämlich einen handfesten Skandal an der Backe, nachdem ein Fan der Gruppe bzw. ihrem Frontmann Till Lindemann vorgeworfen hat, unter Drogen gesetzt worden zu sein. Es ist wohl erst der Beginn einer Debatte um sexuelle Übergriffe im Pop-Business. Das langsame Ende der Kunstfreiheit in Ungarn nimmt seinen Lauf. Aktuell geht es dem Schriftstellerverband Szépirok Társaság an den Kragen und Abschied von einem großen Schauspieler, der zu früh gegangen ist. Burgschauspieler Peter Simonischek ist tot. Ein Verlust auch für die, die gerne mit ihm zusammengearbeitet haben.
Natürlich, ich bin ein sehr soziales Wesen. Ich bin gern mit anderen Leuten zusammen und ich habe immer, was natürlich für einen Schauspieler eine janusköpfige Sache ist, ich habe immer die Gemeinschaft gesucht. Ich habe immer das Ensemble geliebt und ich liebe es, zusammen auf der Bühne was herzustellen. Ich bin nicht einer von den Schauspielern, die froh sind, wenn alle anderen weg sind von der Bühne und man jetzt endlich den Platz für sich hat.
Wir verabschieden uns mit Blumen von Peter Simonischek, der Mann, der 7 Jahre lang den Jedermann bei den Salzburger Festspielen verkörperte. Alles andere allerdings als ein Jedermann, was später auch ein internationales Publikum, das nicht so theateraffin ist, auf der Leinwand zu sehen bekam, als nämlich Peter Simonischek den Toni Erdmann im gleichnamigen Preis gekrönten Film von Maren Ade spielte. 20 Jahre gehörte er zum Ensemble des Burgtheaters. In den 80er, 90er Jahren war er an der Berliner Schaubühne unter Peter Stein und auch Andrea Breth. Und mit ihr, Andrea Breth, konnte ich vor der Sendung sprechen. Guten Tag, guten Abend, Frau Breth.
Guten Abend.
Wir erreichen Sie in Griechenland, irgendwo in den Bergen sicher. Hätten Sie sich etwas Erfreulicheres vorstellen können als diese Nachricht vom Tod Peter Simonischeks?
Ja, selbstverständlich. Was Traurigeres kann man ja am Tag nicht so erfahren. Nein, ich bin sehr erschüttert, weil es einfach zu jung von uns gegangen. Er hätte noch so viel machen können.
Ich bin Schauspieler geworden, weil es das Einzige war, was ich konnte, so wird er zitiert. Er war aber schon ein sehr besonderer Schauspieler.
Ja, war er. Also das Publikum hat ihn ja so zur Kenntnis genommen mit diesen Fotos von ihm, wo er so strahlt und ein lachender Mensch ist und sehr Herzenswärme ausstrahlt und sowas. Das hatte er durchaus, aber ich habe unendlich viele Stücke mit ihm erarbeitet und er war eigentlich genau das Gegenteil. Er war ein großer Melancholiker, Zweifler, war immer unsicher, ob das, was er ausprobiert, wirklich genügt. Und es war manchmal richtig anstrengend und schwierig, ihn davon zu überzeugen, dass er auf einem sehr guten Weg ist. Natürlich ist kein Künstler zufrieden, sonst müssten wir das ja nicht dauernd wieder anfangen, diese Qual. Aber das hat, glaube ich, auch seine Qualität ausgemacht, diese in die Tiefe gehen. Auch in seinen komischen Rollen war er ein Tiefenforscher, sonst wäre er vielleicht gar kein Komiker gewesen. Oder Komödiant ist besser.
Das heißt, er brauchte viel Bestätigung, ja?
Ja, Bestätigung, aber auch jemand, der sozusagen seine Fragen teilt oder Antworten darauf findet. Er brauchte jemanden, der ihn sehr liebevoll und genau zuschaut. Und wenn das alles gegeben war und er Zugang auch hatte zu seinen Kollegen, dann blühte er unfassbar auf, was wir ja oft dann auch auf wunderbare Art und Weise gesehen haben.
Es ist jetzt auch in den Nachrufen zu lesen über Ihre Zusammenarbeit, Frau Breth, die als permanenter Ausnahmezustand bezeichnet wurde von Peter Simonischek. Was heißt das denn?
Das hat er mir nie gesagt, der Ausnahmezustand. Ja, ich weiß es nicht, vielleicht ist es eine Art von exzessiven sich hineinbohren in Figuren und in Stücke, was sicherlich so suchtartige Phänomene ausgelöst hat, das kann schon sein. Also das hat uns auch verbunden, dass wir einfach nie der Meinung waren, dass wir jetzt irgendwie schon alles rausgekriegt hätten über eine Angelegenheit. Und es sind immer ganz neue Dinge entstanden. Und das geht eben nur mit einem so verrückten Schauspieler, wie Peter das war.
Erinnern Sie sich an bestimmte Inszenierungen? Herausragende?
Ja, viele. Ich bin gerade dabei, einen Nachruf zu schreiben und das macht die Sache außerordentlich schwierig. Ich bin mal ausgegangen von einer Arbeit, das war die erste, die wir gemeinsam gemacht haben. Das war an der Schaubühne, Schnitzlers einsamer Weg. Und da hat er den Professor Wegrath gespielt. Und da kannten wir uns ja noch gar nicht. Und dann habe ich gemerkt, dass er wahnsinnig unsicher war. Er hat geguckt, wie andere große Schauspieler das gespielt haben. Und da habe ich gesagt, lass es doch, find doch mal deinen eigenen Weg, der wird sicher wunderbar sein. Und das hat gedauert. Und dann gingen so langsam die Türen auf und da hat er, wie ich finde, einen besonders guten Wegrath gespielt. Das sind so kleine Sätze, da gibt es einen Satz in diesem Stück, der weiß, er wird seine Frau verlieren. Die hat Lungenprobleme und ist sozusagen auf dem Wege zum Tod. Und da sagt er zu ihr, die Luft ist so lind. Und das hat der Peter in einer Weise gesprochen. Da war drin, dass er ahnt, dass er sich verlieren wird. Es war Angst drin, es war Trostlosigkeit. Also eine Latte von Adjektiven könnte ich jetzt dranhängen, was er in der Lage war, mit seiner Stimme und mit seinem Ausdruck, mit seinem Blick in einem solchen scheinbar banalen Satz unterzubringen. Also sozusagen die ganze Welt zu eröffnen. Mhm. Und dann auch noch den Ton zu finden, diesen sogenannten Schnitzlerton vom ersten Bezirk in Wien, der ein ganz spezieller ist. Also er war so reich und das war für mich das Vergnügliche. Ganz großartig war in diesem Orgelstück die Ziege. Das ist ein Architekt, der sich in eine Ziege verliebt, also ganz ernst und tief. Und ein Skandalstück von Edward Albee. Und das war eben, er hat nie eine Rolle verraten. Er hat das, was er geäußert hat oder gespielt hat, hat er tief ernst genommen und hat keinen Abstand dazu behalten. Und das ist das, was ich an der Schauspielkunst so wesentlich finde.
Also auch keine Arroganz, keine Überheblichkeit.
Nichts. Nein, auch keine Distanzierung zur Rolle. Also man kann doch eine Rolle ausstellen, sagen, das ist ein Idiot. Das hätte er nie gemacht. Er hätte rauskriegen wollen, warum dieser Mensch dumm ist oder flegelhaft ist oder so.
Das Interessante ist ja, dass er eigentlich einen ganz anderen Background hatte und angeblich über Peter Stein Stücke zur Schauspielerei gefunden hat. Also sein Werdegang oder sein Weg in die Schauspielerei war ja überhaupt nicht selbstverständlich. Hat er jemals mit Ihnen darüber gesprochen?
Ich sehe das nicht ganz so. Also er hat schon wichtige Arbeiten gemacht in einer Stadt wie Darmstadt oder so. Er hat mit einem Regisseur gearbeitet, der halt nicht so berühmt ist wie Peter Stein. Und er hat in seinen Kinder- und Jugendzeiten hat er mit Michael Gruner gearbeitet in Darmstadt. Also und von da ging er dann an die Schaubühne.
Und wie hat Toni Erdmann dann auf Sie gewirkt? Haben Sie da nochmal einen anderen Peter Simonischek kennengelernt?
Nee, nicht unbedingt. Das habe ich nicht. Und da muss ich auch sagen, dass ich jetzt nicht so zu den Fans von Toni Erdmann gehöre. Ich fand das ein bisschen plump, das habe ich ihm auch gesagt. Und das war aber auch in Ordnung. Man konnte sich durchaus darüber unterhalten, was man, ich meine, er hat ja von mir Arbeiten gesehen, die er vielleicht auch nicht so ganz glücklich fand. Und das gehört ja zu einer partnerschaftlichen Arbeit dazu.
Waren Sie denn Freunde auch? Oder Kollegen?
Wir waren sehr, sehr tiefe Arbeitsfreunde.
Und was bleibt nun in Gedanken an Peter Simonischek an diesem heutigen Tag, Frau Preth?
Vieles. Auf der einen Seite ist es ein Verlust und auf der anderen Seite die Erinnerungen, die gehen ja nicht verloren. Und dazu braucht man auch keine Aufzeichnungen und gar nichts. Die hat man ja, trägt man ja im Herzen. Und die Bilder sind da und auch der komischerweise auch der Klang seiner Stimme, die war ja sehr besonders. Also ich höre, wie er bestimmte Dinge in meinen Arbeiten gesagt hat. Das kann ich hören. Und das nehme ich mit.
Andrea Preth, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Seit ein paar Tagen kursieren Missbrauchsvorwürfe gegen Deutschlands erfolgreichste Rockband, insbesondere deren Leadsänger Till Lindemann. Ein weiblicher Fan aus Irland behauptet, Lindemann bzw. Crewmitglieder hätten der Frau beim Rammstein-Konzert in Vilnius letzte Woche Drogen verabreicht. Die Irin stellte dazu Fotos von Prellungen und Blutergüssen ins Netz. Die Band hat die Vorwürfe dementiert, aber ja, sie stehen natürlich im Raum und werfen auch Ein Licht auf Backstage und Fankultur. Im Studio ist jetzt die Musikjournalistin Aida Bargernejad. Vielleicht mal kurz zum Stand der Dinge. Was ist denn passiert, beziehungsweise was soll da passiert sein?
Die 24-jährige Frau hat letzte Woche ein Konzert der Band in Vilnius besucht. Da gibt es auch Videos, nicht nur von ihr, sondern auch von anderen Menschen. Und danach hat sie auf Instagram, aber auch auf Twitter Fotos gepostet, die blaue Flecken auf ihrem Körper zeigen sollen. Sie vermutet, dass ihr und anderen Frauen, die bei jenem, aber auch anderen Tourstops eingeladen wurden, im Konzert ganz vorne in der sogenannten Row Zero zu stehen und an einer Pre- und Aftershow-Party teilzunehmen, Ähnliches passiert sei und dass sie alle etwas im Drink gehabt haben sollen. Sie sagt auch, dass sie in ein Zimmer geführt wurde, um dort mit Till Lindemann Sex zu haben. Das habe sie abgelehnt, dann sei auch nichts weiter passiert. Und sie sammelt seitdem Nachrichten von anderen vorgeblich Betroffenen und macht Lärm sozusagen.
Mhm. Dieser Begriff Row Zero, also Reihe Null, ist mir jetzt in dieser Berichterstattung zum ersten Mal begegnet und auch sozusagen dieses Programm, was damit in Zusammenhang zu sein scheint. Also was genau ist das?
Also die Row Zero erst einmal, das ist so ein Bereich vor bzw. neben der Bühne hinter dem ersten Wellenbrecher der Absperrung für die Fans. Da sind Gäste von Bands oft und können einem Konzert beiwohnen und sind quasi hautnah am Geschehen dabei, mittendrin. Und über die Existenz von solchen Pre- und Aftershow-Partys bei allen möglichen Bands gibt es ja seit Jahren Gerüchte. Und auch bei Rammstein muss man sagen, dass es da in Fanforen und auf Reddit zum Beispiel immer wieder das Gespräch war, dass es diese Partys gibt, dass es überhaupt Aftershow-Partys gibt, insbesondere auch bei denen Till Lindemann teilnimmt. Und dort werden vor allem angeblich junge Frauen eingeladen, aber das sind erstmal nur Gerüchte im Internet.
Mhm. Okay, also das heißt, in dieser Szene kommt der Vorwurf nicht aus dem Nichts, aber die Band bestreitet alles.
Ja, von der Band oder vermutlich eher dem Management und Anwälten wurde mittlerweile über den Twitter-Kanal von Rammstein ein Statement veröffentlicht, in dem ausgeschlossen wird, dass das, was behauptet wird, sich im Umfeld der Band zugetragen habe und dass keine behördlichen Ermittlungen dazu bekannt seien. Und natürlich haben sich auch Bekannte und Weggefährtinnen der Band mittlerweile eingeschaltet, also insbesondere Bekannte und Weggefährtinnen von Till Lindemann, wie zum Beispiel seine ehemalige Lebensgefährtin Sophia Tomalla über die Bild oder verschiedene Menschen über Instagram, Twitter und so weiter.
Mhm. In allen Branchen tauchen ja in den letzten Jahren Vorwürfe auf, gerade auch im Kulturbereich. Immer geht es um Machtmissbrauch und um Abhängigkeitsverhältnisse. Wobei, wenn wir jetzt von Rockstars sprechen, solche Abhängigkeitsverhältnisse ja irgendwie doch erstmal offensichtlich nicht bestehen, oder? Also was ist denn da los im Backstage-Bereich oder in dieser Fankultur?
Naja, ich würde nicht sagen, dass da keine Machtverhältnisse bestehen. Sie sind halt anders. Da geht es vielleicht weniger um Jobs, sondern da geht es um junge Menschen, oft Frauen, die andere Menschen, oft Künstler, Männer, die sie bewundern, anhimmeln, mit denen in Situationen kommen, wo vielleicht ein Nein gegenüber dieser Person, die man sein ganzes Leben hat lang angehimmelt hat, verehrt hat, ja, da kann man nicht so leicht Nein sagen. Das ist halt eine andere Form von Machtmissbrauch, die nicht direkt an Interessen wie Jobs oder was anderem angeknüpft ist. Und da kommen wir ganz schnell zu den Groupies. Und die gehören ja zur Erzählung von Rock'n'Roll. Aber ich glaube, wir müssen diese Erzählung neu betrachten. Heute wissen wir, dass selbst Künstler, die man bewundert, wie David Bowie, aber auch viele, viele weitere, oftmals ganz, ganz schwierige Beziehungen hatten zu Vulnerablen oder sogar, wie im Fall von David Bowie, und es bricht mir selbst das Herz, das daran zu denken, dass es wirklich wahr war, zu minderjährigen Frauen Beziehungen unterhielten. Und solche Aftershow-Partys oder Row Zeros, die gehören halt so ein bisschen zur Normalität in der Musikindustrie, ein bisschen auch zu ihrer Romantik. Ganz egal, ob das jetzt im Fall von Rammstein sich tatsächlich so zugetragen hat, wie die Frau bzw. die Frauen berichten oder nicht. Und ich glaube, ganz abgesehen von diesem konkreten Fall, muss man das nochmal genauer betrachten, aufdecken und kritisieren.
Ja, die irische Frau, die die Vorwürfe jetzt erhoben hat, die nimmt immerhin auf jeden Fall eine Tortur auf sich, ne?
Ja, Menschen, vor allem Frauen, die mächtigen Menschen, vor allem Männern, sexualisierte Gewalt vorwerfen, die müssen sich auf sehr, sehr starken Gegenwind einstellen. Und es gibt mittlerweile Instagram-Accounts wie I Stand with Rammstein oder I Stand with Till Lindemann. Also ich stehe zu Rammstein, ich stehe zu Till Lindemann, samt eines Hashtags, wo Fans Gegendarstellungen oder ihre Sicht darauf und ihre Zuneigung zu Till Lindemann posten. Es wird die Glaubwürdigkeit dieser Frau in Frage gestellt. Sie postete in den letzten Tagen auch den Briefkopf eines Anwaltsschreibens mit der Aufforderung zur Unterlassung, das sie angeblich erhalten habe. Aber sie meint, sie schert sich nicht darum, bankrott zu gehen und werde niemals schweigen. Es bleibt also zu sehen, wie sich das noch weiterentwickelt.
Mhm. Aida Bagernejad über die Vorwürfe sexualisierter Gewalt gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Seit Beginn der Spielzeit verhandelt das Staatsballett Berlin aktuelle Debatten aus dem Bereich Tanz, also was das Repertoire betrifft, den Kanon, aber auch die Praxis, also etwa Machtverhältnisse, die Beziehung zwischen Kritikerinnen und Künstlern oder eben einfach die Frage, was eigentlich auf den Spielplan kommt und warum. Unsere Tanzkritikerin Elisabeth Nehring hat die Diskussion heute Abend für Fazit mitverfolgt. Es wurde gesprochen über Strawinskys Petruschka, eine sehr beliebte Komposition, aber anscheinend nicht mehr so ohne weiteres aufführbar. Elisabeth, was ist denn das Problem?
Also die Handlung von Petruschka, einem Ballett aus dem Jahr 1911, die spielt auf einem Jahrmarkt in St. Petersburg im Jahr 1830 und es gibt drei Hauptfiguren. Das sind die drei Puppen eines Gauklers, das ist eine Ballerina, der titelgebende Petruschka und sein Widersacher. Im Libretto wird das noch der Moor genannt. Das ist ein teuflischer Kerl und zwischen ihm und dem armen Petruschka entwickelt sich um die Ballerina eine Eifersuchtsgeschichte, die dann damit endet, dass Petruschka stirbt. Die Darstellung der Figuren ist stark stereotypisiert. Und man kann sich ja vorstellen, dass dieser Widersacher Petruschkas jahrzehntelang im Rahmen des Blackfacing dargestellt wurde, also weiße Tänzer, die schwarz angemalt wurden. Das ist ja eine Theaterpraxis, von der wir erst in den letzten 15 Jahren Abstand genommen haben, weil sie rassistisch ist. Und auf dem Podium saß eine Tanzwissenschaftlerin aus Finnland, Hanna Järvinen, und die hat die ganze Problematik noch einmal in einen größeren Kontext gestellt. Wir hören mal zu.
Then when I looked into where that blackface actually is, so that it is in the music, it's in gestures, it's in choreography, it's much more than costume or makeup.
Hanna Järvinen erzählt hier, dass sie eben nach der wissenschaftlichen Aufarbeitung der Methode des Blackfacing gesucht hat. Und sie hat erstmal gefunden, dass rassistische Stereotype in diesem Stück nicht nur in den Kostümen und in der Schminke zu finden sind, sondern auch in kleinen Gesten, in der Choreografie und vor allem in der Musik schon. Und dann hat sie sich damit beschäftigt, wo ist es denn in der tanzwissenschaftlichen Forschung nun aufgearbeitet? Dann kam der Schock, gar nicht. Es hat sich überhaupt nichts gefunden. Und warum? Weil, so sagt sie, die Ballettwelt eine inhärent und zutiefst weiße Kunstform ist. Das Weiße ist quasi die Norm und daher ist eben auch diese rassistische Problematik lange gar nicht in der Forschung, in der tanzwissenschaftlichen Forschung angekommen. So Hanna Järvinen von der Universität der Künste in Helsinki. Christiane Theobald, die kommissarische Intendantin vom Staatsballett Berlin, hat auch noch mal darauf hingewiesen, dass wir natürlich auch unseren Blick auf diese rassistischen Stereotypen in den letzten 10 bis 15 Jahren wahnsinnig verändert haben.
Ja, also interessant finde ich, dass sie sagt, dass sich das sogar in der Komposition widerspiegelt. Also dann hat sich ja eine Diskussion um Aufführungspraxis eigentlich auch schon erledigt, oder?
Interessant. Ja, das ist eine gute Frage. Das könnte man so denken, ne? An diesem Abend hier heute hat sich niemand für ein Canceln ausgesprochen. Und tatsächlich ist es ja auch auf dem Spielplan jetzt gelandet. Aber es gab schon verschiedene Positionen. Eine kam zum Beispiel von Mariama Diagne, die ist jetzt Tanzwissenschaftlerin, war früher selbst Tänzerin und hat aus einer sehr persönlichen Perspektive erzählt, dass sie in jungen Jahren selbst in Petruschka getanzt hat. Und zwar den Widersacher. Dass sie aber aufgrund ihrer Hautfarbe zum Beispiel für die Ballerina Katharina oder Petruschka selbst niemals in Frage gekommen wäre. Und das gab immer schon dieses Unbehagen daran. Aber erst heute sie eigentlich sagen kann, ich würde niemals wieder in so einem Werk wie Petruschka tanzen. Auf die Frage, ob es grundsätzlich nicht mehr aufgeführt werden sollte, muss ich sagen, gab es ganz wenig wirklich entschiedene Meinungen. Nein, eigentlich gar nicht. Es ging eher um diese Frage, wie gehen wir damit um? Das hat auch Mirayama Diagne gesagt. Wie gehen wir damit um? Wie kontextualisieren wir heute dieses Werk, seine Entstehungszeit? Wie müssen wir das einbetten? Aber auch, warum bleibt so ein Werk zum Beispiel auf dem Spielplan bestehen? Welche ökonomischen Aspekte? Weil viele Zuschauer. Und auch, wie halten wir Ambivalenzen aus? Dass es einerseits künstlerisch wichtige Werke sind und andererseits rassistische Inhalte. Das war so grundsätzlich die Diskussion.
Ja, und das ist ja auch eine Diskussion, die dann weit über diese Komposition und über dieses Ballett Petruschka hinausgeht, die ja auch an vielen Orten auf den Bühnen geführt wird, ne? Komplexes Thema. Welche Positionen wurden heute Abend da noch vertreten?
Die Philosophin Svenja Flasspöhler hat dieser Diskussion und ihrer Bedeutung sehr zugestimmt. Sie hat gesagt, es ist natürlich ein Fortschritt, dass wir hier sitzen und darüber reden. Das ist progressiv. Aber sie hat auch darauf hingewiesen, dass man aus dem eigenen Erbe das Rassistische, das Schlechte nicht einfach rausschneiden kann. Sie sagte, ich glaube, wir müssen es transformieren, nicht abschaffen. Und sie hat noch ein anderes Argument gebracht, was ich noch wichtiger finde. Wir hören mal rein.
Das Problematische daran ist aus meiner Sicht, dass das ja auf der ganz rechten Seite auch praktiziert wird. Also in den USA gibt es ja nicht nur das Problem, sage ich jetzt mal, mit so einer über Wokeness, wo man sozusagen als Liberaler Probleme kriegt mit einer linken Community, sondern da gibt es ja auch das gerade Gegenteil. Da gibt es ganz viele, da gibt es eine rechte Agenda, wo gesagt wird, an christlichen Schulen darf keine Diversity-Forschung mehr betrieben werden, darf keine Gender-Forschung mehr betrieben werden und so weiter. Also das heißt, ich glaube, dieser totalitäre Zug, den gibt es auf rechter Seite. Und da finde ich ihn ehrlich gesagt noch viel besorgniserregender. Und deshalb glaube ich, dass man von der linken progressiven Seite nicht denselben Fehler begehen sollte.
Das finde ich natürlich ein wichtiges Argument, auch wenn man wiederum sagen kann, das kann natürlich nicht der Grund sein, weswegen man bestimmte Werke dann nicht doch unter Umständen irgendwann mal vom Spielplan nimmt.
Immerhin doch interessant und auch lobenswert finde ich, dass diese interne Debatte, denn wir haben es erwähnt, Petruschka kommt am Staatsballett am 10. Juni wieder auf die Bühne, öffentlich geführt wird, in so einer Diskussionsrunde ausgetragen wird. Ist das so ein bisschen das Fazit auch aus dieser Diskussionsreihe Ballet for Future, wir müssen reden?
Auf jeden Fall. Also ich finde, da haben wir jetzt Christiane Theobald, die ja jetzt ihren Abschied nimmt nach vielen Jahrzehnten als kommissarische Leitung, wirklich viel zu verdanken. Sie hat an einer Stelle nochmal gesagt, also in Bayern versteht man gar nicht so richtig, worüber wir hier reden, was ein bisschen flapsig gesagt war, aber eigentlich darauf zielte, das ist ja noch nicht Usus an den Ballettkompanien, dass man wirklich das Repertoire hinterfragt, dass man wie in einer anderen Diskussion die Spezifika der Ballettausbildung nochmal thematisiert, die Gefahr von Machtmissbrauch, die Verhältnisse von KünstlerInnen und KritikerInnen, wie beim letzten Mal. Also es ist ja ein breites Spektrum an Fragen, die zu besprechen sind, die eben auch nicht auf einfache Wahrheiten hinführen. Und das war heute so ganz deutlich. Es gibt nicht schwarz oder weiß. Ja, es gibt jetzt nicht ja, canceln oder canceln ist ganz besonders schwierig, sondern wir werden weiterreden müssen. Das war ein Fazit, auch eines der Fazits, es werden ja immer neue Sachen auch aufkommen, neue Sensibilität, Dinge, die wir anders sehen, vielleicht in 5 Jahren, als wir es heute gesehen haben. Das heißt, wir müssen uns damit abfinden, dass wir über diese Dinge, über Arten der Darstellung weiter sprechen werden müssen, was ich ganz großartig finde.
Elisabeth Nehring über Ballet for Future. Wir müssen reden, eine Diskussionsreihe des Berliner Staatsballetts, die heute Abend ihren Abschluss fand. Vielen Dank.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Christian Riedl.
Ein russisches Gericht hat die Freilassung der Theaterregisseurin Jewgenia Biakowitsch und der Dramaturgin Svetlana Petritschuk abgelehnt. In einem Berufungsverfahren bestätigte das Moskauer Stadtgericht, dass die beiden Frauen bis Anfang Juli in Untersuchungshaft bleiben müssen. Bei einer Verurteilung drohen ihnen bis zu 7 Jahre Gefängnis. Bjakowitsch und Petritschuk waren Anfang Mai in Moskau festgenommen worden. Ihnen wird vorgeworfen, in einem ausschließlich mit Frauen besetzten Stück Terrorismus gerechtfertigt zu haben. In dem preisgekrönten Werk Finist, der tapfere Falke, geht es um russische Frauen, die im Netz rekrutiert werden, um Islamisten in Syrien zu heiraten. Bei der Anhörung heute sagte Bjakowitsch per Videoschalter aus dem Gefängnis, sie habe kein Verbrechen begangen. Vielmehr sei das Werk vom russischen Kulturministerium unterstützt worden. Journalistenvereinigungen haben das Vorhaben des Bundesjustizministeriums zu einem besseren Schutz vor Hass im Internet begrüßt. Zugleich sprachen sich mehrere Organisationen in einer Stellungnahme für Nachbesserungen aus. Sie empfehlen unter anderem, in dem Gesetz Medienschaffende explizit als zu schützende Berufsgruppe aufzuführen, um ihnen die Möglichkeit zu bieten, sich gegen digitale Gewalt zu wehren. Zudem müsse in Auskunftsverfahren zur Identität von Verfassern rechtsverletzender Kommentare die Anonymität von Journalisten im Internet besser gewahrt bleiben. Außerdem sei bislang unklar, ob in dem geplanten Gesetz gegen digitale Gewalt künftig auch mehrere Accountsperren innerhalb eines Gerichtsverfahrens möglich sind. Die Praxis zeige, dass Medienschaffende häufig und regelmäßig von mehreren Accounts gleichzeitig angegriffen werden und einen Shitstorm erleben. Der italienische Architekt und Kirchenbauer Paolo Portoghesi ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Das bestätigte die Universität La Sapienza in Rom, wo Portoghesi als Dozent für Architektur wirkte, auf ihrer Internetseite. Der gebürtige Römer errichtete unter anderem die große Moschee in Straßburg sowie in Italien die Moschee in seiner Heimatstadt Rom, das Theater Politeama in Catanzaro, die Kirche Santa Maria del Pace in Terni und die Kirche San Benedetto in Lamezia Terme. Portoghesis Werke hätten in der postmodernen Architektur Italiens Geschichte geschrieben, so die Universität. Die Mandoline ist das Instrument des Jahres 2023. Das teilte der Landesmusikrat Hamburg mit. Zur Begründung hieß es, die Mandoline werde in weiten Musikkreisen lediglich als einfaches Volksinstrument mit italienischer Anmutung wahrgenommen. Konzertveranstalter und Medien hätten kaum Kenntnis von der reichlich vorhandenen Originalliteratur in der Kunstmusik oder den besonderen künstlerischen Ausdrucksmöglichkeiten des Instruments. In diesem Jahr sollen deshalb die vielen Mandolinenorchester in der Amateurmusik mehr Aufmerksamkeit außerhalb ihrer eigenen Szene erfahren.
Nach und nach zieht die ungarische Regierung die Schrauben der Kunstfreiheit fester an. Das ist nichts Neues, ein seit Jahren fortschreitender Prozess, zu dem unter anderem auch die Privatisierung von Universitäten gehört, um dann Posten besetzen zu können, wie man es politisch eben für richtig hält. Betroffen davon ist auch die Universität für Theater- und Filmkunst in Budapest. Dort gibt es seit 2021 Protestaktionen. Inzwischen ist aber auch die Existenz des ungarischen Schriftstellerinnenverbandes Cepirok Tasha Shaga in Gefahr, weil dessen Budget immer weiter gekürzt wird. Am Abend gab es eine Solidaritätsaktion der Europäischen Allianz der Akademien in Budapest. Und für Fazit mitverfolgt hat sie der Journalist und Literaturwissenschaftler Wilhelm Droste. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Droste, wie war denn die Stimmung bei dieser Veranstaltung?
Ja, die Stimmung war gedrückt, muss man sagen, weil alle haben ganz ähnliche Probleme und alle haben auch ganz ähnliche Ratlosigkeiten, weil eigentlich auf fast allen Gebieten der Künste sich tatsächlich die Freiheit immer mehr reduziert und man immer mehr in Not gerät und viele schon die Konsequenz gezogen haben, das Land zu verlassen, weil sie in Ungarn kaum eine Perspektive sehen. Sie haben gesagt, privatisiert werden Universitäten. Wir saßen dann an einem Ort, wo die Universität nicht privatisiert wurde, sondern rausgetrieben nach Wien. Das ist diese Soros-Universität, eine wunderbare Baulichkeit. Und allein der Ort war schon sehr traurig in so einer verwaisten Universität, die ein Teil des Problems ist, weil das ein ganz großer Skandal ist. Das war die beste Universität und ausgerechnet die wurde aus politischen Gründen richtiggehend vernichtet und zur Vertreibung gezwungen.
Das heißt, also, das ist ein leeres Gebäude jetzt?
Ja, das ist ein riesiger Adelspalast mit einer modernen Erweiterung und da steht jetzt alles leer und wartet gähnend auf neue Ziele. Mhm. Ja.
So, und dort gab es eine Veranstaltung heute Abend. Wer saß denn da auf dem Podium und traut man sich überhaupt öffentlich hemmungslos zu Wort?
Das ist auch interessant. Das wurde auch berichtet. Man hätte unendlich viele Leute angefragt und viele, viele wollten sich darauf nicht einlassen. Manche aus Müdigkeit, weil die Resignation wirklich sehr groß ist. Und manche hatten auch wirklich Angst, dass die wenigen Freiheiten, die sie noch haben, wenn sie sich so dort aufs Podium setzen, dann noch mehr unter Druck geraten. Also so eine Verängstigung gibt es durchaus auch.
Cepirok Tashashaga muss eine wichtige Institution sein. Welche Bedeutung hat denn dieser Verband der Schriftstellerinnen in Ungarn, dass man jetzt eben ja so auch von europäischer Seite Unterstützung bekommt?
Alle wirklich bekannten Autoren und Autorinnen sind in diesem Verband. Es gibt aber natürlich auch auf der rechten Seite eine Konkurrenz. Auch die Schriftsteller sind gespalten. Aber das ist eigentlich der relevanteste Schriftstellerverband. Alle Leute, die man kennt, auch in Deutschland, die übersetzt sind, Peter Nadosch, Peter Esterhazy, Imre Kertész, all die sind in diesem Verband drin oder sind es gewesen. Und insofern hat er eine hohe Bedeutung und von dem lebten auch viele Leute dann noch. Die machen viele Veranstaltungen, konnten dann Auftritte bezahlen. Das fällt auch weg. Also der Verband stirbt und die Einnahmen der Schriftsteller starben. Literatur hat es ganz, ganz schwer, weil auch sehr viele unabhängige Zeitungen und Zeitschriften unter Druck geraten. Auch denen wurde die Unterstützung reduziert oder ganz weggenommen. Und die Bücher in Ungarn haben dann auch nicht so eine riesige Auflage. Das ist ein 10-Millionen-Volk, da ist schon 4.000, 3.000, das ist schon eine richtig relevante Auflage. Und davon kann man dann auch nicht leben. So geraten immer mehr Schriftsteller unter existenziellen Druck.
Und das waren die Themen, die heute Abend diskutiert wurden auf dem Podium, ja?
Ja, da war dann auch ein polnischer Regisseur, der ganz ähnlich eigentlich, also das sind schon die beiden kranken Kinder Europas, Polen und Ungarn. Das war kein Zufall, dass man sich in Budapest trifft. Und die Unterstützung ruht auf dem Tatbestand, dass eben unglaublich viele Autoren mit diesen DRAD-Schriftstellerstipendien in West-Berlin und später in Berlin waren für ein Jahr. Und das hat die ungarische Literatur enorm gestärkt und die Beziehung zu Berlin auch enorm verbessert. Viele Ungarn sind in der Akademie der Künste und das ist sicherlich die Achse, die hier hilfreich wurde.
So eine Solidaritätsveranstaltung ist natürlich auch immer wichtig, um zu zeigen, ihr seid nicht alleine. Wir denken an euch, wir fühlen mit. Aber politisch, kann sie denn was ausrichten?
Ja, das ist sehr die Frage. Das war auch ein diskutiertes Thema. Sowohl im Podium als auch unten aus dem Publikum haben sehr, sehr viele Leute sich gerade das gefragt. Gibt es überhaupt etwas, was uns jetzt wirklich hier helfen kann? Der Gestus ist auf jeden Fall wunderbar. Ich denke, die Präsidentin der Akademie der Künste, die Janine Meerapfel, hat das vor 2, 3 Jahren in die Welt gesetzt. Da haben sich jetzt schon 70 verschiedene Akademien und Kulturinstitutionen angeschlossen. Das ist gestisch sehr, sehr wichtig. Aber alle waren natürlich irgendwie auch extrem traurig, dass das ganze europäische Geld hier in Ungarn genau an die Adresse fließt, die am meisten antieuropäisch ist, nämlich an Viktor Orban. Und Leute, die wirklich begeisterte Europäer sind, sitzen auf dem Trockenen. Vielfach wurde irgendwie die Idee entwickelt, es müsste unmittelbar europäisches Geld fließen an Kunst und nicht über den Umweg der politischen Dirigierung, weil da kommt nichts an. Das kommt immer nur bei den Fidesz und bei den Getreuen von Orban an. Und gerade junge Leute, die sich auch später an der Diskussion gut beteiligt haben, waren sehr bemüht, irgendwie, was können wir denn von Europa wirklich direkt profitieren? Und das war eigentlich die größte Ratlosigkeit des Abends, dass keiner eine wirkliche Idee hatte, wie man das schaffen könnte.
Also ein Abend voller Ratlosigkeit. Was ist morgen Abend von der weiteren Veranstaltung zu erwarten, Herr Droste? Ähnliche Ratlosigkeit?
Nein, ich will es jetzt auch nicht tragischer machen, als es ist. Es war schon gut. Ich denke, im Untertitel heißt das Ganze auch Konferenz, Gespräche und Begegnung. Und einfach die Begegnung selber hat schon was sehr Motivierendes. Auf dem Podium hat auch gesessen der György Dalos, der in Berlin lebt und auch Mitglied beider Akademien, beider Verbände ist. Und der sagte, diese Resignation ist so ein Stück weit vergleichbar mit dem, was er in den 70ern, Mitte oder Anfang der 70er gedacht hat, wo er meinte, es sei alles so fürchterlich düster und die ewige Herrschaft der Sowjetunion und sich überhaupt keinen Horizont der Hoffnung zu geben. Aber da konnte man wenigstens noch Held sein. Da war man Untergrundautor und wurde dann bei Wagenbach oder sonst wo auch in Deutschland publiziert. Das hatte noch so eine Dramatik und sowas Ähnliches, so eine innere Dramatik müsste man auch für die jetzige Jugend entwickeln. Also ich bin kein wirklicher Pessimist. Irgendwo gibt es immer schwere Zeiten und auch immer irgendwelche Gelegenheiten, sich dadurch zu kämpfen.
Der Literaturwissenschaftler Wilhelm Droste über die fortschreitende Einschränkung der Kunstfreiheit in Ungarn und den betroffenen SchriftstellerInnenverband Cipirok Tashar Shaga. Der Bereich Gestaltung hat es in der öffentlichen Wahrnehmung nach wie vor schwer, dass ein Buch, ein Auto, ein Zahnarztstuhl oder auch einfach nur ein Plakat gestaltet werden muss. Das erscheint eben vielen Menschen als völlig selbstverständlich. Klar dann auch, dass in einem so wenig sichtbaren Feld gestaltende Frauen noch weniger gesehen werden. Das Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg hat sich in diesem Jahr schon einmal mit feministischem Grafikdesign beschäftigt und schaut nun vertiefend nach Spuren in der eigenen Sammlung. Julia Mehr hat die Ausstellung kuratiert. Hallo und guten Abend.
Guten Abend.
Frau Mehr, es geht in dieser Ausstellung ja nicht nur um Grafikdesign, ne?
Es geht nicht nur um Grafikdesign, nein, es geht auch um Modedesign und um Fotografie. Also es ist eine Ausstellung, die sammlungsübergreifend nach Gestalterinnen hier im Haus sucht.
Eines der ältesten Werke stammt aus dem 17. Jahrhundert, habe ich gelesen. Also lange bevor der Begriff Design überhaupt existierte. Was ist das für ein Objekt?
Das ist ein Ornamentstich von einer Stecherin. Und das war damals tatsächlich sehr ungewöhnlich, weil Frauen gar nicht Teil der Zünfte sein durften oder nicht dieser Zunft zumindest. Und insofern sind wir sehr froh, diese Arbeit von Susanna Maria Sandart da zu haben.
Und das sind alles Objekte, die Sie in Ihrem Depot gelagert haben, ja?
Genau, die Ausstellung speist sich tatsächlich rein aus den Sammlungsobjekten.
Wie sind Sie denn bei der Suche vorgegangen?
Tatsächlich ist die Ausstellung The F-Word, die in den Hauptausstellungsräumen läuft, eine Analyse auf struktureller Ebene, wo wir schauen, wie viele Frauen gibt es denn eigentlich in der Sammlung des Museums für Kunst und Gewerbe, spezifisch der Grafik- und Plakatsammlung. Und die Ausstellung Wiki Women schaut jetzt nochmal spezifisch auf gut 30 Gestalterinnen aus dieser Sammlung und eben auch der Mode- und Fotosammlung. Und dabei haben wir vor allen Dingen geschaut, von wem haben wir viel Material. Welche Arbeiten sind besonders spannend? Welche Biografien sind vielleicht auch besonders spannend? Und welche Frauen haben noch keinen Wikipedia-Artikel?
Aha.
Oder wo können wir diesen Wikipedia-Artikel nochmal ergänzen?
Also durchaus ein enzyklopädischer Anspruch, ja?
Uns ist es einfach wichtig, über die Wikipedia eine Sichtbarkeit über das Museum und über die Ausstellungen hinaus zu schaffen und bekannt zu machen, wir haben Arbeiten von diesen Gestalterinnen und hier, wir haben eine Forschungsgrundlage und wir wollen anregen, dass Leute sich stärker mit diesen Personen dann noch auseinandersetzen können. Frauen waren einfach in allen Bereichen aktiv und haben überall beigetragen und haben sowohl, also Marta Cieszka, die wir auch in der Ausstellung vorstellen, hat beispielsweise ein Webpatent angemeldet. Aber das ist ja nichts spezifisch Weibliches, sondern es ist einfach erstaunlich, dass es weniger bekannt ist, wenn Frauen Patente angemeldet haben. Und insofern geht es, glaube ich, einfach darum, eine Gleichwertigkeit zu schaffen und zu sagen, Frauen waren immer da. Warum sind diese Beiträge weniger sichtbar als die von den Männern?
Was sind denn besonders spannende Ansätze im Design?
Ich glaube, es ist spannend, die Frauen jeweils exemplarisch auch anzuschauen. Also Elena Lukschmakowski zum Beispiel ist ein gutes Beispiel dafür, dass Frauen so um die Jahrhundertwende eigentlich in der Regel nur, wenn sie aus wohlhabenden und gut vernetzten Familien kamen, eine Chance hatten, sichtbar zu werden. Und das ist heute anders. Also heute ist es, glaube ich, leichter für Gestalterinnen, sich auf einem Markt zu platzieren und eben auch medial sichtbar zu werden. Da haben wir zum Beispiel Anja Kaiser, die ich sehr spannend finde, oder Golnar Kadramani, die sich mit der politischen Dimension von Schriftgestaltung auseinandersetzt. Und Jacqueline Casey ist auch eine wahnsinnig spannende Person, die am MIT, also einer sehr männlich dominierten naturwissenschaftlichen Institution, in den 50er Jahren schon das Designbüro geleitet hat und da einen wahnsinnig tollen, wiedererkennbaren Stil geschaffen hat, der so einen visuellen Witz hat und eine unglaubliche grafische Präzision, also die perfekte Mischung aus Schweizer sachlicher Grafik und amerikanischem Humor.
Wiki Woman, Sie haben gerade gesagt, es hat Sie auch interessiert, welche Wikipedia-Einträge da eigentlich existieren oder auch nicht. Ist ja interessant, dass Sie dann diese Ausstellung so quasi in die digitale Form weiterführen. Zumindest gehe ich mal davon aus, dass Wikipedia-Einträge jetzt auch entstehen werden von Frauen, die noch keinen haben aus ihrer Ausstellung oder nicht.
Genau, also sowohl als auch. Wir haben welche, die haben einfach noch keinen. Wir haben welche, wo wir ergänzen können. Wir haben welche, wo wir unsere Bilder ergänzen können über Wikimedia Commons. Also diese drei Fälle gibt es. Und ich freue mich über alle drei Fälle. Also wir haben zum Beispiel eine ganz herausragende polnische Plakatgestalterin, Hanna Bodnar, zwei eigentlich. Anna Huskowska ist auch wahnsinnig gut und die haben beide noch keinen Wikipedia-Artikel. Oder auch zeitgenössische Gestalterinnen, die wahnsinnig etabliert sind, aber keinen Wikipedia-Artikel haben. Und ja, da freue ich mich natürlich, dass wir da beitragen können. Es gibt einen Editathon am 12. August, wo auch alle Menschen herzlich willkommen sind, mitzuschreiben. Es gibt eine Einführung, wo erklärt wird, wie schreibe ich einen Wikipedia-Artikel. Und dann sitzen wir da zusammen den ganzen Tag und schreiben. Und auch das Kuratorium ist dabei, aber ich hoffe auch jede Menge andere Leute.
Julia Mehr, Kuratorin der Ausstellung Wiki Women am MKG Hamburg, zu sehen bis zum 24. September. Und wie gesagt, wer mitschreiben will bei den Wikipedia-Artikeln, der ist ganz herzlich oder die ist ganz herzlich eingeladen. Vielen Dank, Frau Mehr.
Sehr, sehr gerne.
Und wir kommen zur Kulturpresseschau heute von Hans von Trotha, der in die Feuilletons von morgen Mittwoch, den 31. Mai, geschaut hat.
Reden wir über Einschüchterung. In der Neuen Zürcher Zeitung stellt Inna Hartwig einen YouTube-Kanal vor, auf dem in kurzen Videos die Frage, wie halten Sie es mit Putin, gestellt wird. Jeder in Russland kann sie für sich beantworten, aber tut es auch in der Öffentlichkeit. Der junge Angesprochene in rot-weißer Mütze kaut auf den Lippen, er schaut sich angespannt um, sein ganzer Körper scheint unsicher zu rufen, soll ich wirklich etwas darauf sagen? Er blickt zur Seite, flüstert fast, das Volk hat Angst, es ist besser, nichts zu sagen, sagt er schließlich. Das Gesagte gibt ihm offenbar Mut, mit jedem weiteren Satz wird er lauter, seine Stimme fester. Nein, von Putin halte er nichts, er sei alt, korrupt, soll er abtreten. In Russland herrsche keine Demokratie und sowieso sei gerade alles schlecht. Solche Sätze sind nicht ungefährlich in einem Land, das Kritik am herrschenden System kaum duldet und gar mit mehrjähriger Haft bestrafen kann. Am Rande eines Kultursymposiums in Weimar spricht Christiane Peitz für den Tagesspiegel mit Nathan Law, Jahrgang 1993, einem der führenden Aktivisten der Hongkonger Regenschirmrevolution. Er kämpft im Londoner Exil weiter für Demokratie in seinem Land. Er beschreibt den Abschied aus seiner Heimat. Ich hatte nur Handgepäck dabei, denn ich wusste bis zur letzten Sekunde nicht, ob ich festgehalten werde. Praktisch täglich wurde jemand verhaftet. Man war immer angespannt. So funktioniert Einschüchterung, aber eben nicht bei jedem. Woher er seine Hoffnung nimmt? Die Geschichte, sagt Nathan Law, lehrt uns, dass Diktaturen auf die Dauer nicht halten, auch wenn sie oft langlebig sind. Es ist ein Marathon und Marathons sind anstrengend. Gleiches Thema, anderer Mythos. Noch anstrengender als ein Marathon ist das, was die Götter Sisyphos aufgebrummt haben. In der FAZ schreibt Bülent Mumay: Wir, die Befürworter von Demokratie in der Türkei, gleichen dem von Zeus bestraften Sisyphos. Ständig mühen wir uns ab, einen Felsbrocken auf den Berggipfel zu schaffen. Jedes Mal schaffen wir es ein Stückchen höher, doch kurz vor dem Gipfel entgleitet uns der Fels und rollt hinunter. Einschüchterung war Erdogans Wahlkampfinstrument. Er hat versucht, so Bülent Mumay, seine Wählerschaft mit Terrordrohungen zu konsolidieren. Und Einschüchterung wird Erdogans Mittel der Wahl bleiben, denn der Sultan speist all jene mit Angst, für die er kein Brot hat. In der NZZ schreibt der türkische Schriftsteller Nedim Gürsel: Ich möchte eine Hypothese aufstellen, wobei ich mich auf ein psychoanalytisches Konzept stütze. Ich meine die Bindung der Wähler an die Figur eines Übervaters oder, wenn man noch einen Schritt weiter geht, die Liebe des türkischen Volkes, zu dem ich gehöre, zu seinem Henker. Und Gürsel erinnert an die eigene Biografie. Ich bin in meinem Land mehrfach vor Gericht gestellt worden, weil ich Romane geschrieben hatte, denen die Herabwürdigung der religiösen Werte des Volkes vorgeworfen wurde. bisher nicht vor Gericht gestellt wurde, Laura Poitras, die Filme über Edward Snowden und Julian Assange gedreht hat. Aber sie hat einen Plan B. Das erfahren wir aus einem Gespräch, das Hans-Georg Roddeck in der Welt mit ihr führt. Ihr neuer Film handelt vom Kampf der Fotografin Nan Goldin gegen eine der reichsten Familien Amerikas und ihr Produkt Oxycontin, ein starkes Schmerzmittel mit hohem Suchtpotenzial. Es ist, so die Welt, ein Gespräch über Einschüchterung und Aktivismus. Nach dem Risiko für Nan Goldin gefragt, antwortet Laura Poitras, sehr groß und sehr real. Ein Risiko für ihre Karriere, ein Risiko, in Zukunft gemieden zu werden. Viel größer noch, das Risiko, von einer Armee von Rechtsanwälten der Sacklers an die Wand gedrückt zu werden. Hans-Georg Roddeck zeigt sich erstaunt, wie wenig Einschüchterung man im Film sieht. Ich vermute, setzt Laura Poitras dagegen, dass die Sacklers Nan einfach unterschätzt haben. Um hinzuzufügen, ich bin auch öfters unterschätzt worden. Und dann lacht sie. Dieses Lachen macht Mut.
Das war die Kulturpresseschau von Hans von Trotha und das war Fazit die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz und wünsche Ihnen eine gute Nacht.